Ja, sie war es doch genau. Sie wollten mir weismachen, dass Gott heute noch zu uns spricht. Naja, und davon wollte ich mich jetzt mal überzeugen.
Das ist aber schön. Gefällt's Ihnen?
Also, wenn ich ehrlich bin, wenn ich mich auf diesen Typen... Wenn ich mich auf diesen Typen einlasse, diesen Prediger... Und was der gerade so von sich gegeben hat, dann kriege ich echt Angst.
Angst?
Ja.
Wieso Angst?
Naja, finden Sie das nicht krass, dass der da oben von seiner Kanzel uns alle als Sünder hinstellt und sagt, wir sollen uns ja umkehren, verändern? Also ich finde das echt radikal. Ist das hier immer so?
Eigentlich nicht. Und... wenn ich ehrlich bin, muss ich auch eingestehen, dass ich die Predigt sehr inspirierend fand.
Inspirierend? Wenn es nach dem ginge, dann müsste ich mein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Ja, also, nee, da habe ich echt keine Lust drauf. Wenn Gott hier gerade wirklich gesprochen hat und will, dass ich mich für ihn verbiege, nee, wie sieht mein Leben denn dann aus? Das bin doch nicht mehr ich.
Das ist doch nicht gemeint. Sie können und sollen ganz Sie selbst bleiben. In Ihrer einzigen, unverwechselbaren Persönlichkeit.
Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Wieso denn dann Veränderung?
Nun ja. Nehmen wir mal an, Sie hätten Ja zu Jesus gesagt. Dann hätte er von Ihnen die Erlaubnis bekommen, Sie zu verändern.
Wie? Er mich? Ich dachte, ich soll mich verändern.
Ja und nein. Denn wenn... Gott möchte Sie verändern. Aber dazu braucht er Ihre Genehmigung sozusagen. Und diese Veränderung kommt dann auch nicht radikal per Knopfdruck mit einer bildhaften Abrissbirne oder so, sondern Stück für Stück, indem er Sie... ablegen lässt, was Sie noch von ihm trennt.
Sie meinen so von innen heraus?
Ja, ganz genau.
Ah, okay, ich glaube, ich verstehe langsam, was Sie meinen. Ich muss nicht meine Klamotten wechseln, sondern mein Wesen verändert sich. Klingt ja alles ganz schön und gut, aber ich glaube, bei mir ist das echt noch ein weiter Weg und ich weiß nicht, ob ich das durchhalte.
Versuchen Sie es doch einfach mal. Und wenn Sie Hilfe brauchen oder mal Lust auf einen Kaffee haben, ich bin Conny.
Ja, danke. Echt lieb von dir, Conny. Tine.
Thank you. manchmal, wenn es beim Fußball richtig schlecht läuft, also deine Fußballmannschaft, zum Beispiel Eintracht Frankfurt, und du siehst das Spiel am Fernsehen. Ich hatte auch eine schwere Zeit, ich bin Werder-Fan. Es war auch keine schöne Saison für uns. Du siehst das Spiel am Fernsehen und dann kommt die Pause und dann gehen die Spieler ein bisschen betröppelt, also in die Katakomben vom Stadion. Wer weiß, was Fußball ist? Mal ganz kurz. Hand hoch. Ah ja. Gut. Also das wisst ihr, ja. Die gehen in die Katakomben und dann gibt es die Pause. Und in der Pause wird nochmal miteinander gesprochen. Die Leute machen also Pause, die Spieler, aber die reden dann auch über die Taktik zum Beispiel und über vielleicht die Mannschaftsausstellung, ob die geändert werden muss und so weiter und so weiter. Und der Trainer erklärt den Spielern nochmal, pass mal auf, wenn man gewinnen will, muss man mehr Tore schießen als die anderen. Und dann sagen die Spieler, oh Scheiße, nee, hättest du es mal eher gesagt. Und dann sagt, in diesen Momenten sagt der Reporter oft oder manchmal, jetzt, wenn es nicht läuft, ne, jetzt muss ein Machtwort gesprochen werden. Jetzt muss Tacheles geredet werden. Und das heißt dann Kabinenansprache, so nennt man das. Also in der Kabinenansprache muss jetzt ein Machtwort gesprochen werden, sagt dann der Reporter. Und da ist offensichtlich die Vorstellung, steckt da dahinter, dass mit einem Machtwort eine Veränderung hergestellt wird, dass sich alles wieder ändert. Das ist die Vorstellung. Es klappt leider nicht sehr oft. Aber manchmal klappt es doch und dann kommen die Spieler wieder raus und wissen, aha, wir müssen eigentlich mehr Tore schießen als die anderen. Hin und wieder klappt das schon. Aber das ist die Vorstellung. Man spricht ein Machtwort, gibt es ja nicht nur beim Fußball, in anderen Situationen auch. Jemand spricht ein Machtwort und dann verändert sich alles. Das wäre ja auch schön, wenn Gott hin und wieder mal ein Machtwort sprechen würde. Also Gott spricht ein Machtwort und die Dinge ändern sich. Zum Beispiel die Welle, die Tsunami-Welle, die auf die japanische Insel zurollt, Küste, ebbt wieder ab. Gott spricht ein Machtwort und die Hitze im Reaktorkern wird weniger. Die Waffen in Libyen schweigen. Das Ozonloch schließt sich plötzlich. Die Klimaerwärmung stoppt. Gott spricht ein Machtwort und alles ändert sich. Scheint ja nicht der Fall zu sein. Also manchmal passieren schon Dinge, die wir als Wunder bezeichnen, weil sie es wahrscheinlich auch sind. Zum Beispiel ein Konflikt löst sich auf einmal auf. Menschen hören auf zu streiten. Menschen beten für jemanden. Ein Knochen wächst nach. Eine Krankheit wird geheilt. Das passiert ja. Aber das scheinen eher die Ausnahmen zu sein. Gott spricht und alles wird anders. Die junge Gläubige eben in dem Theaterstück, diese Christin, ihr habt sie wahrscheinlich erkannt, die hat sich ja mehr auf das Leben von einzelnen Menschen bezogen, als sie das so gesagt hat. Sie hat gesagt, ja, du musst Ja sagen zu Jesus und ihm erlauben, dich zu verändern und dann passiert was. Ja, kann sein. Also ich habe das zumindest schon mal erlebt. Ich kenne Fälle von Leuten, da war das so. Die hatten eine Begegnung mit Gott, irgendwas ist passiert, was mit Gott zu tun hatte und auf einmal haben die sich verändert. Und zwar so verändert, dass Leute die angesprochen haben und gesagt haben, hallo, was ist los? Du hast dich verändert, du bist fröhlicher. Vorgestern hat mir jemand seine Geschichte erzählt, eine Frau, die hat genau das erlebt. Also die hatte eine Begegnung mit Gott und dann hat sie sich verändert. Die ging dann auch zur Schule und die Klassenkameraden haben gesagt, was ist mit dir los? Du siehst irgendwie, du guckst fröhlich, du siehst so entspannt aus, was ist passiert? Die hat das erlebt. Ich habe das auch erlebt. Das passiert, ja. Aber das scheint ja nicht immer zu funktionieren. Oder? Oder wie kommt das denn sonst, dass ausgerechnet auch von gläubigen Menschen so viel Leid ausgeht? Gerade auch von gläubigen Menschen. Tim und Katja haben vorhin von der Arbeit von Ruanda erzählt. sehr verständlicherweise die schönen Seiten besonders betont von Ruanda. Aber ich persönlich kann den Namen Ruanda nicht mehr hören, ohne an den Genozid zu denken, den Völkermord 1994. Radikale Hutu haben in wenigen Wochen etwa 1 Million Tutsi und gemäßigte Hutu getötet. Und ich habe einen Bericht gelesen, ich glaube, die Quelle ist seriös. Es war ein Vortrag, der darüber gehalten wurde, 2009, von einem Generalsekretär der Afrikanischen Liga für gewaltlose Aktionen und Aktivismus. Ich kann den Namen leider nicht aussprechen, sonst hätte ich euch den gesagt, aber es ist ein Mann aus Burundi, der behauptet in seinem Bericht, dass in diesen Tagen in Ruanda landesweit pro Minute 5 bis 7 Menschen getötet wurden. Unglaublich grausame Dinge. Und was mich jetzt als Christ am meisten schockiert, ich habe mich damit ein bisschen befasst, jetzt auch im Hinblick auf das, was ich euch jetzt sagen will, weil ich habe gewusst, ah ja, das ist passiert, aber warum ist das eigentlich passiert? Was mich als Christ am meisten schockiert hat, über 90% der Menschen in Ruanda waren praktizierende Christen. Über 90%. Ruanda war das christliche Land Afrikas. Also man sagt, das war das am meisten evangelisierte Land Ende der 80er Jahre. Und das bedeutet, nicht nur die Opfer waren fast immer Christen, sondern die Täter auch. Wenn das so einfach wäre, ein Mensch hört Gottes Reden und dann verändert sich bei ihm alles, ne? Wenn das so einfach wäre, dann würde es doch sowas gar nicht geben. Wenn das so einfach wäre, dann hätten deutsche Christen vor 70 Jahren eben nicht zugeguckt und es eigentlich irgendwie auch völlig in Ordnung gefunden, dass die Juden abtransportiert wurden. Wenn das so einfach wäre, dann würde es doch nicht heute seelisch und psychisch kaputte Menschen geben, weil sie mal ein evangelisches oder katholisches Internat besucht haben. Wenn das so einfach wäre, dann würde doch ganz viel Leid in dieser Welt überhaupt nicht passieren. Wenn wir jetzt nur mal das Leid wegnehmen würden, was von gläubigen Menschen getan wird. Gott spricht und alles wird anders. Die Frage ist, stimmt dieser Satz überhaupt? Das ist die Frage. Im Johannesevangelium, das ist ein Buch aus dem Neuen Testament, da wird berichtet, wie Jesus von Zuhörern umringt ist. Die stehen alle um ihn rum. Und gerade hat er ihnen klipp und klar gesagt, dass Gott sein Vater ist. Und dass er nur das tut, was Gott ihm aufträgt. Und einige Zuhörer glauben ihm das. Die glauben an ihn. Und an diese Leute wendet sich Jesus und dann sagt er Folgendes. Das steht in Johannes 8. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Schüler. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Schüler und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was hat Wahrheit mit Freiheit zu tun? Und welche Freiheit meint er überhaupt? Wenn du dir anschaust, woher das eigentlich kommt, dass von Menschen Leid ausgeht, dann stellst du fest, dass am Anfang einer längeren Kette von Ereignissen eine Lüge steht. Es beginnt mit einer Lüge. Ich habe einen Bericht gelesen von diesem Genozid in Ruanda. Ich habe gelesen, dass ein Priester den Massenmord an Mitgliedern seiner eigenen Gemeinde mitgeplant und auch ausgeführt hat. Und eine Augenzeugin hat hinterher berichtet, während der Mord vor sich ging, hat der Mann gebetet. Und der hat gebetet, vergib mir Gott, aber was soll ich tun? Sie müssen eben sterben. Am Anfang steht eine Lüge. Ich kann nichts tun, sie müssen eben sterben. Oder eine andere Lüge. Die Juden bereichern sich an uns und wollen unseren Untergang. Oder eine andere Lüge. Nur gesunde Menschen sind wertvolle Menschen. Oder Moslems sind halt so. Oder Geiz ist geil. Oder ich bin hässlich und wertlos. Lauter Lügen. Und wer ihnen glaubt, bringt über sich und über andere Leid. Und da sagt Jesus, die Wahrheit wird euch frei machen. Und was ich glaube, was er damit meint, ist, wenn ihr die Wahrheit über euch selbst erkennt, also wie Gott euch sieht, und wenn ihr die Wahrheit über den anderen oder die andere erkennt, wie Gott sie sieht, und wenn ihr versteht, was Gott eigentlich unter wahrem Leben versteht, dann wird euch das befreien. Dann wird euch das nämlich von Lügen befreien. Lügen, die euch davon abhalten, Mensch zu sein. In diesem Völkermord, da sind auch andere Geschichten passiert. Da waren Menschen, die haben nicht mitgemacht. Hutu, Tutsi, war denen egal. Die haben sich verwendet für andere Leute. Die haben die beschützt, die haben denen geholfen. Die haben mit ihnen mitgelitten und die sind auch mit ihnen mitgestorben. Ich glaube, dass Jesus diese Freiheit meint. Die Freiheit, an dem festzuhalten, was du als wahr erkannt hast. Ich glaube, von dieser Freiheit spricht Jesus. Und von dieser Art zu leben gibt es Gott sei Dank noch mehr Beispiele. Wir würden euch gerne noch ein Beispiel aus einem anderen Konfliktherd dieser Welt vorstellen. Dafür müsste mal Guido nach vorne kommen. Ich hab jetzt ein Interview mit Guido. Ein Beispiel aus dem Konflikt zwischen Israel und Palästina. Wir müssen uns ein Mikrofon teilen, möglicherweise. Vielleicht kann ich das auch. Ja. Ich gehe dann immer weg, wenn du dran bist. Okay. Ja. Das ist Guido. Guido Baltes. Guido, du hast, warte, ich gucke mal auf meine Frage. Guido, du hast mehrere Jahre, du bist Theologe, du bist Pfarrer sogar, ne? Finde ich gut. Im Gegensatz zu mir, ich bin nur Literaturwissenschaftler. Also Guido, du hast mehrere Jahre lang zusammen mit deiner Frau in Israel gelebt. Nämlich mitten in der Altstadt von Jerusalem. Warum? Was hast du da gemacht?
Ja, wir haben dort als Christustreff eine kleine Arbeit. Also wir haben dort seit 16, 17 Jahren ein kleines Gästehaus direkt in der Altstadt von Jerusalem, wo wir immer mit einem kleinen Team leben. Und Steffi und ich sind da für 6 Jahre gewesen, sind von unserer Kirche freigestellt worden und vom Christustreff dorthin ausgesandt worden, um dort offene Türen zu haben für Menschen, die dorthin kommen. Weil wir einfach gemerkt haben, dass Jerusalem ist ein Ort, an dem Gott sehr viel spricht zu Menschen. Und weil wir auch da dort sein wollten, um für Veränderung zu beten und zu arbeiten.
Jetzt habt ihr irgendwo auch mitten in diesem Konflikt gelebt. Ihr habt Menschen kennengelernt, die waren Christen und das waren Palästinenser. Ihr habt Menschen kennengelernt, die waren Christen und waren Israelis. Die nennen sich noch nicht Christen, die nennen sich, glaube ich, messianische Juden. So, also ihr habt Leute kennengelernt, die hatten denselben Glauben. Aber politisch gesehen standen sie sozusagen jeweils auf der anderen Seite, in verschiedenen Lagern. Vielleicht waren sie sogar Feinde, ich weiß es nicht genau. Wie hast du das erlebt? Wie sind diese gläubigen Menschen mit dieser Spannung umgegangen?
Also zum einen, glaube ich, genauso wie du es eben gesagt hast, nicht so, dass man sie gesehen konnte, ach ja, ne, die sind Christen, deswegen ist da alles anders. Deswegen gibt es keinen Hass auf die anderen, deswegen gibt es keine Vorurteile. Das stimmt eigentlich nicht. Das waren auf beiden Seiten Leute, die zwar an Jesus geglaubt haben, aber die dann erlebt haben, und dennoch kann ich den anderen nicht als meinen Freund, als meinen Bruder, als meine Schwester ansehen, weil er von dem anderen Volk ist, weil ich immer dann denken muss, was die uns angetan haben. Und so haben wir gemerkt, dass doch sehr oft immer noch es wirklich schwer war, Grenzen zu überwinden, aber dass eben die Leute, weil sie Jesus gefolgt haben, gesagt haben, wir müssen uns daran machen. Und das unter einer doppelten Schwierigkeit, weil das Interessante war auch das, wie du eben gesagt hast, dass es sehr oft die Christen waren und vor allen Dingen Christen aus dem Ausland, die ihnen noch mehr Druck gemacht haben, gegen die anderen zu sein. Also es gibt ja viele fromme Christen, die sagen, ihr Israelis, ihr müsst mal ordentlich den Palästinensern einen auf den Deckel geben und denen mal sagen, was Sache ist, weil Gott ist ja auf eurer Seite. Und dann gibt es andere Christen, die fahren auf die palästinensische Seite und sagen, Gott ist oft immer auf der Seite der Unterdrückten, deswegen müsst ihr den Aufstand machen gegen die Israelis und kämpfen. Ja, und dann sind es oft gerade auch da die Christen, die den Konflikt noch schärfer machen. Und dann haben die Leute dort, waren oft sehr, ja, so unter Druck. Ja. Aber wir haben eben immer Leute getroffen, es waren wenige, aber die haben mich sehr beeindruckt, die gesagt haben, und wir wollen dennoch anders sein, wir wollen auf den anderen zugehen.
Und weil es gibt Christen, die tun konkret was für Versöhnung. Was hast du da erlebt? Was gibt es da?
Wir haben das an verschiedenen Stellen erlebt. Vieles, was passiert, sind so ganz kleine Kreise. Zum Beispiel war ich in einem Gebetskreis, der hat sich einmal in der Woche getroffen und da waren eben messianische Juden, also Juden, die an Jesus glauben, und arabische Christen und ausländische Christen, so wie ich, zusammen und haben einfach jede Woche gebetet für die Stadt Jerusalem. Und dann hat man so gehört, was den anderen bewegt. Und das waren oft wirklich unterschiedliche Welten. Also von der israelischen Seite, was die so erzählt haben, was denen durch den Kopf ging, da war wieder ein Terroranschlag, wo Leute umgekommen sind, oder es sind wieder Raketen irgendwo im Süden geflogen auf jüdische Dörfer. Und dann waren die arabischen Christen, die sagen, wir haben ganz andere Dinge zu erzählen. Da gab es wieder irgendwelche Zwischenfälle am Checkpoint und Leute sind verhaftet worden. Oder über Nacht gab es irgendwelche Polizeiaktionen. Und dann hat man sich das gegenseitig erzählt und dann haben die füreinander gebetet. Also sowas fand ich sehr beeindruckend. Und dann gibt es andere, zum Beispiel so eine Organisation, die heißen Musalaha, das heißt Versöhnung. Und das ist ein Verein, die eben ganz bewusst Gruppen zusammenbringen von jungen Palästinensern, die an Jesus glauben, und jungen Juden, die an Jesus glauben, und mit denen zusammen Freizeiten machen oder Konferenzen und sagen, wir müssen es lernen, zusammen zu leben und einander kennenzulernen. Das ist oft sehr, sehr schwierig. Da fließen viele Tränen, weil die anderen so fremd sind und weil da auch so viele Angst und Vorurteile im Spiel sind. Und dann gehen die zusammen in die Wüste und machen einen Kamelausritt und zelten, sondern erzählt man sich gegenseitig seine Geschichte und sagt, ich erzähle dir mal was aus meiner Biografie. Und man fängt an, den anderen zu verstehen und den anderen, wie du eben gesagt hast, mit den Augen von Jesus zu sehen. Also auch die Wahrheit über den anderen mal zu sehen. Und dann passiert langsam Veränderung, langsam.
Kannst du mit meiner vierten Frage noch was anfangen? Oder du kennst sie ja schon, ne? Also was glaubst du, welche Rolle spielen Wahrheit und Lüge in diesem Konflikt?
Stimmt. Ich dachte, die dritte käme noch, aber das ist alles vorher. Ne? Genau. Ja, eben habe ich schon gesagt, ich glaube, dass es sehr viel mit Wahrheit erkennen zu tun hat, aber auch die Wahrheit über sich selbst zu erkennen. Also ich glaube, dass in diesem Konflikt wird immer sehr viel mit Wahrheit geredet. Wir sagen die Wahrheit, die die Welt nicht kennt. Beide Seiten sind überzeugt davon, die ganze Welt ist gegen uns und wir müssen mal die Wahrheit bekannt machen. Aber das sagen beide Seiten. Ja? Aber es ist immer die Wahrheit über den anderen. Also um zu sagen, warum der andere böse ist, warum der andere schlecht ist und warum die Welt eigentlich für uns sein muss. Und ich glaube, das, was Jesus sagt, hat eher was damit zu tun, dass ich die Wahrheit auch mal über mich sehe. Dass ich sehe, wo sind eigentlich meine Vorurteile? Wo ist eigentlich das, wo ich mich verändern muss? Wo mache ich auch Fehler? Und dann die Wahrheit über den anderen. Also was denkt eigentlich Gott über den? Ja? Kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, das ist der Feind? Der muss weg, wenn Gott gar nicht so denkt. Und dann solche Lügen auch zu enttarnen. Ja.
Vielen Dank, Guido. Einen kleinen Applaus für Guido. Die Wahrheit wird euch freimachen, sagt Jesus. Und das sagt er an die, die an ihn glauben. Aber das ist nicht alles, was er ihnen sagt. Ich lese das nochmal vor. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Schüler und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Seid meine Schüler. Bleibt in meinem Wort. Mit anderen Worten, lernt von mir. Ich möchte euer Lehrer sein. Lernt von mir. Konfrontiert euch mit dem, was ich sage und was ich gesagt habe. Lasst es auf euch wirken. Lernt es zu verstehen und tut es. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Das ist keine einmalige Sache, glaube ich. Und das ist auch kein einmaliges spirituelles Erlebnis. Das ist auch nicht bloß irgendeine rituelle Initiation, wie eine Taufe oder wie ein Gebet oder sowas. Das ist nicht nur ein einfaches Ja, sondern das ist ein dauerndes Ja. Das ist ein immer wiederkehrendes Ja. Das ist ein gelebtes Ja. Das beginnt möglicherweise mit einem besonderen spirituellen Erlebnis. Das haben viele von uns erlebt. Aber dann ist es ein Weg. Es ist ein Prozess. Und deshalb nannte man die ersten Christen auch die Leute des Weges. Weil die einen Weg gegangen sind. Und sich darüber auch im Klaren waren. Das bedeutet immer wieder hören, wirken lassen, lernen zu verstehen, tun. Und zu diesem Weg lädt Jesus Menschen ein. Und das möchte ich auch gerne tun. Ich bin jetzt eigentlich gleich schon fast fertig. Ich möchte dich gerne zu diesem Weg einladen, wenn du völlig neu bist hier und dir das alles anhörst und anguckst und überlegst, ob das möglicherweise für dich ein Weg sein kann. Jesus, der wahre Mensch, will dein Lehrer sein. Er will dich wahres Menschsein lernen. Das ist der Anspruch. Wir reden über nichts anderes. Das ist der Anspruch. Die Messlatte liegt hoch. Hoch, hoch, hoch. Jesus will dich wahres Menschsein lernen. Und wenn du dich auf diesen Weg mit ihm einlässt, dann verspricht er dir Freiheit von Lügen. Und er verspricht dir, dass du die Wahrheit erkennst. Das ist der Anspruch. Und das ist eine Einladung an jeden, der sie hört. Sei meine Schülerin. Sei mein Schüler. Wie könnte das konkret aussehen? Ich mache den Vorschlag. Ich schlage dir drei Sachen vor, weil das didaktisch klug ist. Das kann man sich besser merken. Es hat keinen inhaltlichen Grund. Aber drei ist immer eine gute Zahl. Erstens, triff eine bewusste Entscheidung, dass du diesen Weg gehen willst. Warum? Weil das für dich gut ist. Wir treffen jeden Tag wahnsinnig viele unbewusste Entscheidungen. Wir treffen sie, wir müssen uns entscheiden. Diese Entscheidung solltest du bewusst treffen. Du solltest wissen, was du tust. Denk darüber nach, überlass es nicht den Zufall. Wenn du dir unsicher bist, denk nochmal darüber nach. Triff eine bewusste Entscheidung. Zweitens, konfrontiere dich mit dem, was Jesus gesagt hat. Ein sehr relativ leichter Weg ist, dass du anfängst, das Neue Testament zu lesen. Fang mit den ersten vier Büchern an, das sind die Evangelien. Und konfrontiere dich mit dem, was Jesus gesagt hat. Lass es auf dich wirken. Und sag zu Jesus, wenn du das hier bist, der hier spricht, hilf mir, das zu verstehen. Und drittens, beobachte Christen. Bete mit ihnen, rede mit ihnen, verbring Zeit mit ihnen und überleg dir, ob dich das überzeugt. Und sei kritisch. Lass dir nichts vormachen. Versuch die fromme Fassade von dem Echten dahinter zu unterscheiden. Guck dir es an. Triff eine bewusste Entscheidung, konfrontier dich mit dem, was Jesus gesagt hat. Beobachte Christen. Aber mach dich gefasst auf eine echte Begegnung mit Jesus. Denn das kann dann sehr, sehr leicht passieren. Mach dich auf den Weg, finde raus, was passiert. Und bei dem ersten Schritt würde ich dir jetzt gerne helfen. Dieser erste Punkt 1 würde ich dir gerne helfen. Bei dieser bewussten Entscheidung. Und zwar möchte ich das gerne so machen. Ich möchte gerne ein Gebet vorbeten. Ein Gebet, das ausdrückt an Jesus, dass du dich gerne auf den Weg machen willst. Und ich werde das jetzt so machen. Ich werde jetzt einfach das langsam vorlesen, Satz für Satz. Und du machst nichts. Du kannst es sozusagen in Gedanken mitbeten, wenn du das möchtest. Du wirst hinterher zu keiner Aktion aufgerufen werden. Und du musst dich auch nicht öffentlich outen. Das ist ein Hilfsangebot für dich. Ich bete dieses Gebet. Und du kannst dieses Gebet zu deinem Gebet machen. Du kannst dir sicher sein, dass das ein vollwertiges Gebet ist. Ich lese das vor, damit du weißt, was da drin steht, weil man soll das immer vorher, bevor man was unterschreibt. Jesus, ich vertraue dir. Ich mache mich mit dir auf den Weg. Sei mein Lehrer. Hilf mir, dich zu hören. Lass mich lernen. Befreie mich von den Lügen. Lass mich die Wahrheit erkennen. Lass mich wahres Menschsein entdecken. Danke. Amen. Ist super simpel. Über jeden Satz könnte man sehr lange reden. Haben wir jetzt nicht die Zeit so. Das ist mein Angebot für dich. Ich werde jetzt dieses Gebet beten und wenn du möchtest, kannst du in Gedanken mitbeten. Jesus, ich vertraue dir. Ich mache mich mit dir auf den Weg. Sei mein Lehrer. Hilf mir, dich zu hören. Lass mich lernen. Befreie mich von den Lügen. Lass mich die Wahrheit erkennen. Lass mich wahres Menschsein entdecken. Danke. Amen. Im Anschluss dieses Gottesdienstes werden Leute hier vorne im Altarraum stehen. Du kannst, wenn du mitgebetet hast, zum ersten Mal in deinem Leben sowas gemacht hast, kannst du gerne nach vorne kommen. Du kannst das Gespräch suchen, Fragen stellen. Wir beten gerne mit dir. Das ist ein Angebot für dich. Dankeschön.